Das Hula-Gebet ist die wichtigste Handlung des Hula-Praktikers. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich begrüße Sie herzlich. Ich möchte Ihnen persönliche Erfahrungen über meine eigenen Gebete mitteilen und Sie daran teilnehmen lassen. Vor allem, so hoffe ich, sind dies Anregungen als Hilfe für den Aufbau Ihrer eigenen Gebete. Diese Kassette ist eine praktische Ergänzung zu meinem Buch Hula-Praxis im Ullstein Verlag. Sie ist wie folgt aufgebaut. Zuerst gebe ich Ihnen einen Überblick und eine Einführung in das Hula-Gebet. Ich kommentiere die einzelnen Schritte zum Aufbau und zur Ausführung des Hula-Gebetes und ergänze sie mit eigenen Erfahrungen. Danach gebe ich Ihnen die 9 Schritte zum Aufbau Ihres eigenen Hula-Gebetes im Überblick. Im zweiten Teil spreche ich über meine eigenen Erfahrungen mit dem Hula-Gebet, über den Kontakt mit dem Hohen Selbst und den Zugang zur geistigen Welt und gebe Ihnen noch einige Beispiele für Hula-Gebete allgemeiner Natur, wie ich sie bete. Jedes Gebet ist in einem besonderen Sinn telepathisch. Wir bezeichnen als Telepathie im Allgemeinen die Gedankenübertragung zwischen zwei Menschen, die weit entfernt sein können. Wir wissen, dass die Akasha-Schnur dabei eine wichtige Rolle spielt. Das Hula-Gebet ist ebenfalls telepathisch, aber nicht mit einer anderen Person, sondern der Mensch, der Körper, das mittlere Selbst und das untere Selbst als Einheit stehen im Hula-Gebet über die Akasha-Schnur in Verbindung mit dem Hohen Selbst. Wir nehmen an, dieses sei zunächst einmal in einer gewissen Entfernung. Diese Entfernung wird sich später, wenn wir den ersten Kontakt mit dem Hohen Selbst hatten, verringern und schließlich wird es zu dieser Einheit kommen, von der Jesus in Johannes 14 berichtet mit den Worten, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Im Hula-Gebet haben Sie also einen ganz direkten Ansprechpartner, nämlich Ihr eigenes hohes Selbst, Ihr vertrauenswürdiger, elterlicher Geist, Ihr starker Schutzengel, Ihr eigenes heiliges Geistwesen, das Sie unmittelbar mit Gott verbindet. Es ist daher für das Gelingen des Hula-Gebetes von Vorteil, wenn Sie den Kontakt mit Ihrem hohen Selbst bereits haben herstellen können. Aber auch wenn Sie noch keinen Kontakt mit Ihrem hohen Selbst haben, können Sie Ihr Gebet getrost und zuversichtlich an Ihr hohes Selbst richten. Es wird Sie nicht abweisen. Und je mehr Sie über das Hula-Gebet wissen, desto größer wird Ihr innerer Drang, sich in der Hula-Weisheit zu bewegen und den Kontakt mit Ihrem hohen Selbst dauerhaft zu pflegen. Max Freedom Long hat im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die Geheimnisse der Hula-Lehre auf Hawaii entschlüsselt. Die 9 Schritte, die ich basierend auf den Gedanken von Max empfehle, wende ich selbst an. Ich werde sie Ihnen später genau erklären. Sie haben sich jahrelang bewährt und sind empfehlenswert. Ich sage nicht notwendig, denn es gibt bei Hula nichts, was ein Dogma, was eine Pflicht wäre. Bei Hula haben Sie die Möglichkeit, sehr viele Entscheidungen selber zu treffen und vieles nach Ihrem Gutdünken zu tun. Sie können sicher sein, dass Sie nichts falsch machen, denn Sie werden von Ihrem hohen Selbst gelenkt. Es ist Ihr Führer, Begleiter und Beschützer. Das Hula-Gebet beruht wie jedes andere Gebet auf Emotionen, ist also eng mit dem Unterbewusstsein, dem unteren Selbst der Hula-Lehre verbunden. Das Hula-Gebet erlaubt uns einerseits, uns unseren Emotionen hinzugeben und eine positive Veränderung der Zustände zu erwarten und zu erhoffen, die uns Sorge machen. Andererseits basiert das Hula-Gebet neben dem emotionalen Antrieb auf klaren, logischen Überlegungen. Erst wenn diese festgelegt sind, wird das Hula-Gebet so gebetet, wie es die Hula-Lehre empfiehlt. Das Hula-Gebet unterscheidet sich von allen mir bekannten Gebeten darin, dass Sie es selber ausarbeiten müssen. Es ist eine Voraussetzung des Hula-Gebetes, dass Sie sich vorher sehr genau überlegen, worum Sie beten wollen. Überlegen Sie sich zuerst, ob Ihr Gebet überhaupt nötig ist. können Sie das Ziel, welches Sie durch das Gebet erreichen wollen, nicht auch ohne Gebet erreichen? Denken Sie dabei an den Einsatz Ihrer eigenen körperlichen, geistigen und seelischen Mittel. Und denken Sie vor allem an Ihre wunderbaren Helfer, der Ihnen zur Verfügung steht, Ihr unteres Selbst. Wenn Sie sich einmal für das Gebet entschieden haben, wenn Sie festgestellt haben, dass Sie Ihr Ziel mit eigenen Kräften nicht erreichen können, ist es wichtig, dass Ihr unteres Selbst, George oder wie immer es heißen mag, auf die Bedeutung des Gebetes aufmerksam machen. Weisen Sie ihn immer wieder darauf hin, wie wichtig das Gebet für Sie beide ist und welche Gnade es ist, dass Sie überhaupt beten können und beten dürfen, dass sich Ihr hohes Selbst für Ihr Gebet zur Verfügung stellt. Die gründliche Ausarbeitung Ihres Gebetes ist besonders wichtig. Machen Sie diese deshalb schriftlich. Notieren Sie in einem ersten Schritt den Inhalt Ihres Gebetes. Formulieren Sie so präzise wie möglich das angestrebte Ziel. Wählen Sie die Worte, die Sie an Ihr hohes Selbst richten wollen. Ist die Erfüllung des Gebetes nicht besonders dringlich, lassen Sie Ihre Notizen über Nacht ruhen. Schauen Sie sie am nächsten Morgen noch einmal an. Kürzen Sie, streichen Sie, formulieren Sie um, bis das Gebet eine kurze, klare und schlüssige Form hat. Meist genügen wenige präzise Sätze. Natürlich weiß das hohe Selbst ganz genau, was wir brauchen, und das auch ohne unser Gebet. Doch ich habe immer wieder festgestellt, dass die Notizen, die ich für meine Gebete mache, für mich einen außerordentlich erzieherischen Wert haben. Ich habe aus solchen Notizen gelernt und meine eigenen Kenntnisse dadurch sehr erweitert. Achten Sie bei der Formulierung Ihres Gebetes darauf, dass Sie ausschließlich positive Gedanken, Worte und Symbole verwenden. Ich gebe Ihnen dazu ein klares und krasses Beispiel. Man kann beten: Erlöse mich doch endlich von meiner furchtbaren Krankheit. Dieser Satz enthält einmal die negativen Worte furchtbar und Krankheit und dazu trieft er vor Selbstmitleid. Das HUNA-Konzept sieht vor, dass man ausschließlich positive Gedanken formuliert und betet. Vor allen Dingen sollen Sie nicht um eine Verbesserung des momentanen schlechten Zustandes bitten, sondern den gewünschten guten Zustand beschreiben. In diesem Fall die Heilung und Gesundheit. Beten Sie also nicht: Erlöse mich von meiner furchtbaren Krankheit, sondern beten Sie: Ich bin gesund, ich bin geheilt. Selbstmitleid und negative Gedanken sind jetzt ausgeschlossen. Der momentane schlechte Zustand wird mit keinem Wort erwähnt, dafür aber die erwünschte positive Veränderung beschrieben. Diese Aussage steht dann nicht mehr in Bezug auf das, was ist, sondern auf das, was wir wünschen, auf das, was sein soll. Wie oft und wie lange soll man beten? Beten Sie täglich. Am besten am frühen Morgen, bis das Gebet erfüllt ist. Wenn Sie also um Gesundheit beten, so lange, bis Sie gesund sind oder die kranke Person, für die Sie beten. Bei materiellen Gebetsthemen ist dieser Zeitpunkt noch deutlicher zu erkennen. Anders ist es bei ideellen Gebeten. Wenn Sie etwa um die Fähigkeit bitten, mehr Liebe geben zu können, oder wenn Sie um Erkenntnis oder Demut beten, ethische Fortschritte also, von denen wir wohl nie sagen können, wir hätten ihr Ende erreicht. Ich selbst bete solche Gebete regelmäßig. Sie gehören zu meinen Gewohnheiten wie, verzeihen Sie, das Zähneputzen. Was geschieht, wenn Sie einmal am frühen Morgen nicht beten können, weil Sie vielleicht einen Zug oder ein Flugzeug erreichen müssen? Nichts passiert. Die Welt stürzt nicht zusammen. Ihr hohes Selbst ist großzügig. Es zählt nicht mit, ob Sie an einem Morgen einmal ein Gebet ausgelassen haben. Sie sitzen nun also im Zug, Sie sprechen mit Ihrem unteren und Ihrem hohen Selbst und bitten, Ihr versäumtes Gebet sei nun doch gebetet. Sie können auch dessen wichtigste Punkte summarisch an sich vorüberziehen lassen und diese reduzierte Gebetshandlung durchaus als vollgültig betrachten, in der Gewissheit, dass Ihr hohes Selbst sie akzeptiert hat. Aber hüten Sie sich bitte davor, solche Ausnahmen zur Regel werden zu lassen. Ich habe mich selbst beobachtet. Wenn ich beim Beten schlampig geworden bin, gilt dieses Ausnahmegebet nicht mehr. Was ist der Inhalt des Gebetes? Über den Inhalt des Gebetes an das hohe Selbst gibt es keine Vorschriften, außer einer Einschränkung. Bitten Sie nie um etwas, was Ihnen selbst oder einem anderen Menschen schadet. Solche Gebete wird Ihr hohes Selbst nie erfüllen. Im Übrigen sind Sie bei der Wahl des Inhalts Ihrer Gebete vollkommen frei. Die Huna-Lehre erlaubt durchaus auch das Gebet um materielle Veränderungen und Erfolge. Sie werden je nach Bedarf, nach Ihrer geistigen, seelischen oder körperlichen oder nach der materiellen Notwendigkeit beten. Es gibt viele nicht-materielle Wünsche, die Sie an Ihr hohes Selbst richten können. Ich denke etwa an Gebete um Liebe, Demut, Erkenntnis, Weisheit und andere geistige Fähigkeiten. Ich denke an körperliche und geistige Gesundheit, an die Überwindung von Schwächen, schädlichen Gewohnheiten oder Charakterschwächen. Und ich denke vor allen Dingen auch daran, dass Sie mit Huna-Gebeten die Beziehung zu Menschen verbessern können. Die Beziehungen in der Ehe, mit Kindern, mit dem Partner oder der Partnerin, mit Vorgesetzten. Auch die Schlichtung von Streit und das Erreichen von beruflichen Erfolgen, das Gelingen von Geschäftsplänen, also im Allgemeinen eine positive Änderung der Zukunft. All das können Sie im Gebet an Ihr hohes Selbst richten. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, das kann man ja auch ohne Gebet zielbewusst und manchmal sehr leicht durch eine enge Zusammenarbeit mit seinem unteren Selbst erreichen. Dieser Einwand ist richtig. Und ich habe am Anfang gesagt, dass Sie vor der Ausarbeitung Ihres Gebetes prüfen sollen, ob Sie das angestrebte Ziel nicht mit Ihren eigenen Fähigkeiten, mit Ihrem Intellekt, dem mittleren Selbst und der Hilfe des unteren Selbstes realisieren können. Sie allein entscheiden, wann Sie ein Gebet für erforderlich halten. Nun zum Gebetssymbol. Für jedes Gebet wählen wir ein passendes Symbol oder Bild. Bitten Sie Ihr unteres Selbst, schon während der Niederschrift Ihrer Notizen sehr aufmerksam dabei zu sein. Laden Sie es ein, Ihnen schon beim Schreiben des Entwurfes über die Schulter zu blicken. Es erfasst sehr genau, was Sie denken, sprechen und aufschreiben. Es wird Ihnen während des Ausarbeitens des Gebetes spontan ein Bild oder ein Symbol eingeben, welches dieses Gebet vollkommen darstellt. Auch das Symbol soll ausschließlich ein positives Bild sein, etwas, woran Sie sich erfreuen können. Für das vorhin positiv umformulierte Gebet für Heilung könnten wir beispielsweise das Bild einer sportlichen Betätigung wählen oder der Betende kann sich selbst bei einem Spaziergang im Grünen bei angenehmer Sonnenbestrahlung vorstellen. Wichtig daran ist die Vorstellung der Gehbewegung. Jedes Symbol, welches Ausdruck einer Bewegung ist, ist wirksamer als ein statisches Symbol. Achten Sie auch darauf, dass Ihr Symbol möglichst farbig ist und nicht nur schwarz-weiß. Und Sie haben ganz recht, wenn Sie fragen, wozu ist dieses Symbol nötig? Das hat Max Friedum Long, der geniale Forscher, ebenfalls herausgefunden. George, das untere Selbst, kann das, was wir im Moment schreiben, denken oder sprechen, durchaus erfassen. Aber obwohl das untere Selbst das phänomenale Gedächtnis hat, ist es nicht in der Lage, das, was wir geschrieben oder gesprochen haben, nach einer Minute zu wiederholen. Es ist offenbar nicht fähig, das wiederzugeben, was wir als Kurzzeitgedächtnis bezeichnen. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit George zusammen ein Bild oder ein Symbol für dieses ganze Gebet schaffen, welches ihm, George, das ganze Gebet darstellt. Dieses Symbol ist der emotionale Beitrag ihres unteren Selbstes und seine direkte Verbindung zu ihrem Gebet. Was heißt, betet ohne Unterlass? Das Bild oder das Symbol, welches wir zusammen mit unserem unteren Selbst für das Gebet geschaffen haben, und der Zustand der Zukunft, den wir erbeten, spielt auch in der Bibel eine große Rolle. Jesus hat solche Einzelheiten des Huna-Gebetes nie in aller Klarheit ausgesprochen. Seine Aussagen werden erst durch die Kenntnis der Huna-Lehre verständlich. Jesus sagt an verschiedenen Stellen, betet ohne Unterlass. Das scheint unlogisch oder gar unmöglich zu sein. Denn wie können wir beten, während wir schlafen oder während wir eine Berechnung machen? Wie Sie später sehen werden, bitten Sie Ihr unteres Selbst, das Gebetssymbol mit Mana aufzuladen und es über die Akasha-Schnur an das hohe Selbst zu senden. Von diesem Moment an arbeiten Ihr hohes und Ihr unteres Selbst ständig, Tag und Nacht, ohne Unterlass, an der Realisierung des Gebetes. Long hat darüber gesagt, das ist das Geheimnis der Geheimnisse. Jesus hat die Einzelheiten, die ihn zu dieser Aussage geführt haben, nicht erwähnt, denn er durfte die Geheimnisse der Huna-Lehre, das heißt der Essener-Lehre, nur seinen Jüngern, den Eingeweihten, nicht aber dem Volk preisgeben. Zum Volk sprach er, wie er selbst sagte, in Parabeln und Gleichnissen. Und wenn Jesus an anderer Stelle sagte, betet, als ob ihr es schon empfangen habt, scheint das ein Widerspruch zu sein. Es scheint logisch, dass man um die Änderung eines nicht erwünschten Zustandes betet. Und das, was man in Zukunft haben will, scheint in weiter Ferne zu liegen. Doch diese Aussage Jesu ist genau das, was wir als die Grundlage des Huna-Gebetes betrachten. Wir beschreiben im Gebet den künftigen, gewünschten Zustand. Wir beten, als ob wir ihn schon empfangen haben. Wir sehen, dass Jesus uns viele Weisheiten und praktische Weisungen gesagt hat, die wir nur mit der Huna-Lehre erklären können. Jesus war der letzte geistige Führer der Essener, der sogenannte Lehrer der Gerechtigkeit. Wie Sir George Trevelyan, der bedeutende englische Historiker, in seinem Buch Operation Redemption nachgewiesen hat, ist die Huna-Lehre die Nachfolgerin der Essener-Lehre. Sie ist identisch mit ihr. Bitte denken Sie auch daran, dass das Huna-Gebet keinen Anspruch auf Erfüllung einschließt. Es kann sehr gut sein, dass Sie mit aller Überzeugung und mit allen guten Gedanken um ein bestimmtes Ziel bitten und dass dieses Gebet nicht erfüllt wird. Wenn Sie den Kontakt mit Ihrem hohen Selbst schon hergestellt haben, können Sie das sofort nach Durchführung des Gebetes feststellen. Denn am Schluss jedes Gebetes senden Sie Mana an das hohe Selbst und im Moment, da Sie diese Mana-Sendung ausführen, empfangen Sie den sogenannten Regen des Segens. Was ist der Regen des Segens? Das hohe Selbst verwandelt unser Mana in Mana Loa, eine sehr hoch potenzierte Energie. Von diesem Mana Loa gibt Ihnen Ihr hohes Selbst ein wenig zurück, aber mit voller Energie. Und das spüren Sie als Regen des Segens auf der Haut, in einer bestimmten Weise, die sehr individuell ist, vielleicht ein angenehmes Jucken oder Prickeln. Nun kann es durchaus sein, dass Sie beten und zum Schluss des Gebetes Mana an das hohe Selbst senden und dass Sie diesen Regen des Segens nicht spüren. Dann wissen Sie, das Gebet wird nicht erfüllt. Wenn Sie diese Erfahrung machen, seien Sie keinesfalls erschüttert oder enttäuscht. Die Weisheit und die Zukunftsschau des Hohen Selbstes sind so, dass wir nicht an dessen Grenzen herankommen können. Sie haben nun die Gelegenheit, über das Gebet nachzudenken. Könnte die Erfüllung des Gebetes allenfalls Ihnen selbst oder jemand anderem schaden? Wie Sie bereits wissen, darf das nicht sein. Es ist durchaus möglich, dass sie mangels Zukunftsschau und Weisheit etwas erbitten, was ihnen im Grunde genommen schadet. Das hohe Selbst weiß das und wird ihnen dieses Gebet nicht erfüllen. Das heißt also, lernen Sie aus der Nichterfüllung der Gebete, indem Sie darüber nachdenken und sie entsprechend verändern. Und wie schon gesagt, bitten Sie nie um etwas, das Ihnen oder anderen schaden kann. Wie behandeln wir frühere Gebete? Vielleicht beten Sie regelmäßig Gebete, die Sie aus Ihrer Kindheit oder Jugend kennen und die Sie seit Jahren begleiten. Diese unterscheiden sich möglicherweise erheblich von der Art des Huna-Gebetes. Was soll nun mit diesen Gebeten geschehen? Ich empfehle Ihnen, diese einmal auf ihre Aktualität zu prüfen. Vielleicht haben sich einige davon im Lauf der Jahre erfüllt. Dann brauchen Sie sie auch nicht mehr zu beten. Wenn es sich um Gebete mit ethischem Inhalt, wie der Bitte um Erkenntnis, Liebe oder Frieden handelt, oder um Gebete, die für Sie eine persönliche emotionale Bedeutung haben, dann beten Sie diese ruhig weiter, ganz unabhängig davon, dass Sie jetzt Ihr hohes Selbst erreicht haben. Solche historische Gebete, wie ich sie nenne, können von großer Bedeutung sein und Sie sollen sie auch in ihrer Form nicht verändern. Ich habe festgestellt, dass sich meine Erkenntnis durch das Beten verändert und entwickelt hat. Dass ich Psalmen oder andere Bibelstellen, die ich jahrelang gelesen habe, heute ganz anders interpretiere. Dass ich also gelernt habe, deren Inhalt neu zu erfassen und unter einem neuen Gesichtspunkt zu erkennen. Ähnlich ist das mit Langzeitgebeten, die ich selbst geschaffen habe. Ich glaube, dass die eigene Lebenserfahrung den Betenden außerordentlich belehrt und befruchtet. Ich habe einmal den Einwand gehört, das hohe Selbst sei beleidigt, wenn es nicht bei allen Gebeten angesprochen werde. Davon kann keine Rede sein, denn das hohe Selbst kann nie beleidigt sein. Wir können das hohe Selbst nicht beleidigen, denn es steht viel zu hoch über uns. Der Charakter des hohen Selbstes schließt eine solche Regung vollkommen aus. Das Suchen nach Gott, welches wir vielleicht im Gebet an ihn richten, die Dankbarkeit, die Lobpreisungen, die wir aussprechen, also alles Gebete, die weniger ein Eingreifen des hohen Selbstes auf der physischen Ebene erfordern, sollten Sie vertrauensvoll weiterbeten, so wie Sie es bis jetzt getan haben. Max Freedom Long weist darauf hin, dass in jedem Gebet immer nur ein Thema betrachtet werden soll. Ein Thema, ein Wunsch, ein Ziel. Was meint er damit? Er meint, dass man in einem Gebet das geistig-ethische und das materielle auseinanderhalten soll. Wenn Sie einerseits um Erkenntnis, Liebe und Demut bitten, dann sollten Sie nicht in dem gleichen Gebet um den neuen Mercedes bitten. Max Freedom Long sagt, man solle zwischen solchen Gebeten 2 oder 3 Stunden vergehen lassen. Das ist ein sehr interessanter und weiser Rat. Ich selbst habe ihn früher befolgt und doch habe ich mich gefragt, was er denn mit dieser Pause von einigen Stunden bezwecken will. Er meint, dass Sie sich vom ersten Gebet, in welchem Sie um Liebe und Erkenntnis gebetet haben, geistig völlig lösen müssen, bevor Sie um Materielles bitten. Meines Erachtens genügt anstelle einer langen Pause auch eine kurze Meditation, mit welcher Sie sich vom ersten Gebet vollständig lösen, um nach wenigen Minuten ein zweites Gebet anderen Inhalts an Ihr hohes Selbst richten zu können. Nur Sie selbst können beurteilen, ob Sie mit einer kurzen, intensiven Meditation diese erforderliche Zäsur zwischen 2 verschiedenartigen Gebeten herstellen können. Das Huna-Gebet besteht, wie von Max Freedom Long vorgeschlagen, aus 9 Schritten. Der Text des möglich kurz gefassten Gebetes wird dabei dreimal wiederholt. Es sind also nicht 9, sondern eigentlich nur 7 Schritte. Die übrigen sind derart, dass Sie sie leicht fassen können und keine Mühe haben werden, diese anzuwenden. Sie werden sehen, dass Sie nach der 2. oder 3. Wiederholung das Gebet in dieser Form mühelos anwenden können. Sie werden den Wortlaut Ihres Gebetes sehr leicht auswendig können. Jedes Gebet ist eine Kontemplation, in der Sie sich selbst mit Gott finden. Es ist eine geistige Handlung in vollkommener Ehrfurcht und Liebe. In diesem geistigen Zustand werden Sie automatisch durch die Mana-Aufladung hineingeführt, wenn Sie sich dazu bewusst mit Frieden und Ruhe umgeben. Es ist deshalb wichtig, dass Sie sich einen Ort suchen, wo Sie ungestört sind, um das Gebet in sitzender Stellung zu verrichten, mit geradem, aber nicht krampfhaft aufgerichtetem Rückgrat. Hier nun die 9 Schritte des Huna-Gebetes in der Übersicht. Der erste Schritt des Gebetes ist die Mana-Aufladung, wie Sie sie kennen. Sie ist viel wirksamer, wenn Sie die Zahlen durch Mantras ersetzen. Der zweite Schritt ist eine kontemplative Meditation, eine Betrachtung über die Bedeutung des Hohen Selbstes, in die Sie folgende Fragen einbeziehen können. Wie nahe steht mir mein hohes Selbst? Wie eng bin ich mit ihm verbunden? Was ist der Sinn und Zweck meiner Gebete? Und an wen wende ich mich eigentlich? Vergegenwärtigen Sie sich auch, dass Ihr hohes Selbst, das Sie mit dem Namen belegen, den Sie im Laufe Ihrer Huna-Praxis gefunden haben, Ihr vertrauenswürdiges, elterliches, hohes Selbst ist, Ihr starker Schutzengel, stärker als alle dunklen Einflüsse, Ihr eigenes, heiliges Geistwesen, das Sie unmittelbar mit Gott verbindet, Ihr Führer, Begleiter und Beschützer, dem Sie Ihre Liebe, Dankbarkeit, Ehrerbietung, Freude und tiefe Demut entgegenbringen. Übernehmen Sie diese Gedanken nicht formelhaft, sondern betrachten Sie sie als Anregungen. Bilden Sie sich Ihre eigenen Gedanken. Es müssen bei jeder Gebetseinstimmung nicht immer die gleichen sein, wohl aber die Worte, die Sie dann im Gebet selbst verwenden. Sie mögen auch daran denken, dass Sie sich auf Ihr hohes Selbst vollkommen verlassen dürfen, dass es Ihr Bindeglied zu Gott ist. Der dritte Schritt ist eine Mana-Gabe an das Hohe Selbst und Sie können Ihrem Hohen Selbst etwa sagen, diese Mana-Gabe ist ausschließlich für dich selbst bestimmt, nicht für mich. Du entscheidest bitte über die Verwendung. Ich betrachte sie als ein ganz kleines symbolisches Opfer, das ich dir von Herzen gern bringe. Im vierten Schritt vermitteln Sie Ihrem Hohen Selbst nun zum ersten Mal den Wortlaut des Gebetes, den Sie sich vorher sorgfältig erarbeitet haben. Im fünften Gebetsschritt laden Sie das Symbol oder Bild, welches das Gebet repräsentiert, mit Mana auf, indem Sie George etwa sagen, George, lade das Bild bitte auf mit unserem gemeinsamen tiefen Atemzug jetzt. Im in der Tat gleichen Atemzug stellen Sie sich vor und bitten George um seine Mitwirkung, dieses nun mit Mana aufgeladene Bild über die Akashnur an das Hohe Selbst zu senden. Der sechste und siebente Schritt bestehen in der zweimaligen Wiederholung des Wortlautes Ihres Gebetes an das Hohe Selbst. Das geschieht in Ruhe und in vollkommenem Vertrauen. Der achte Schritt umfasst die kräftige Mana-Gabe, die Sie zusammen mit George über die Akashnur an Ihr hohes Selbst darbieten, um auf eine sichere Verwirklichung des Gebetes hinzuwirken. Der neunte Schritt ist einfach der Abschluss. Danken Sie Ihrem hohen Selbst, wie es Ihnen in den Sinn kommt, wie Sie es angemessen finden, und sagen Sie ihm, dass Sie sich jetzt vom Gebet zurückziehen. Sie werden sich diese 9 Schritte leicht merken können. Bald schon werden Sie Ihre Gebete auswendig und ohne Anleitung beten können. Denken Sie immer daran, dass Sie bei jedem Huna-Gebet die volle, uneingeschränkte Unterstützung Ihres hohen Selbstes haben. schließlich noch ein besonders bedeutsamer Rat. Sprechen Sie Ihr hohes Selbst täglich mehrmals an, auch wenn Sie nichts von ihm haben wollen. Danken Sie ihm mit wenigen Worten für alles, was es für Sie tut. Das hohe Selbst braucht Mana für viele uns völlig unbekannte Zwecke. Kein Geistwesen, auch nicht unser hohes Selbst, kann Mana selbst herstellen. Das können nur wir Menschen. Deshalb senden Sie Ihrem hohen Selbst immer wieder reichlich Mana und Liebe.